Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
SWR 1 Leute, heute Vormittag mit Professor Gustav Dobos. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Köster. Ich grüße Sie.
Sie leiten die Klinik für Naturheilkunde und integrative Medizin in Essen, sind ein Pionier der integrativen Medizin in Deutschland. Wie geht's Ihnen?
Mir geht's gut, mir geht's sehr gut.
Das ist die Frage, die Sie Ihren Patienten natürlich immer wieder auch stellen. Sie arbeiten mit Patienten mit chronischen Schmerzen. Und Sie sagen, Sie können schon am Patienten erkennen, was für ein Schmerztyp er denn ist. Wie machen Sie das denn?
Ja gut, es gibt unterschiedliche Typen. Es gibt den sogenannten Durchhalter, der wirklich Schmerzen hat und sich nicht meldet, bis er quasi vor Schmerzen umfällt oder es nicht mehr aushält. Sagen wir so, ich wundere mich manchmal, wenn mir Patienten berichten, wie viel Schmerzen sie haben, wie sie das ausgehalten haben. Ich kann jetzt einfach das Beispiel auch von einer leitenden Mitarbeiterin erzählen, die unter Migräne leidet, fast jeden zweiten Tag. Sie sagt, sie hält Vorträge vor großem Publikum, verabschiedet sich kurz, geht raus, übergibt sich und redet weiter.
Das ist der Typ Durchhalter. Was für einen Typ gibt's noch?
Und dann gibt's halt diejenigen, die eher jammern, die Vermeider, die eher versuchen, schwierige Situationen oder schmerzauslösende Situationen zu vermeiden. Und beide sind an für sich nicht so gut dran, weil der Vermeider, der verstärkt dadurch auch seine Schmerzen.
Unter welchen Typus würden Sie selber fallen, wenn Sie sich analysieren?
Ich wäre der Durchhalter.
Macht das der Beruf schon?
Nein, das nicht, aber vielleicht auch. Aber ich kenne natürlich viele Methoden, um den Schmerz in den Hintergrund zu drängen.
Sie meditieren viel, machen Yoga.
Meditieren viel, genau.
Ja. Aber Menschen mit chronischen Schmerzen werden vielleicht auch zum Durchhalter von Ärzten manchmal gezwungen, wenn dieser Satz kommt, ja, daran müssen sie sich gewöhnen. Denn dieser Satz fällt ganz häufig bei Menschen, bei den Patienten, die betroffen sind. Sie setzen da bei diesem Satz schon an und sagen, das drehe ich um. Inwiefern?
Ja, das trifft halt nicht zu. Wenn ein konventioneller Schmerztherapeut zum Patienten sagt, daran müssen Sie sich gewöhnen, heißt das übersetzt, mit meinen Methoden kann ich Ihnen nicht helfen. Aber es gibt natürlich noch viel mehr, was in der Regel der konventionelle Schmerztherapeut, nicht alle, aber viele nicht kennen. Und zu uns kommen ausschließlich Patienten, die solche Sätze gehört haben, beziehungsweise die quasi die Palette der konventionellen Therapie hinter sich haben.
Ja, und da ist so eine Ärzte-Odyssee oft sehr lang. Sie haben auch analysiert, wie viele Jahre das sein können. Was ist so ein Durchschnitt?
Also im Durchschnitt sind Patienten etwa 7 Jahre unterwegs, bevor sie zu einem Therapeuten kommen, der ihnen tatsächlich helfen kann. Also jetzt Schmerzpatienten hauptsächlich.
Das sind dann auch die Durchhalter, die sich selbst so viel angetan haben.
Genau.
Was kann denn wirklich helfen? Was kann Naturheilkunde, was kann sie nicht? Beim Beinbruch kann sie vermutlich nicht helfen.
Beim Beinbruch kann sie nicht helfen, bei akuten Schmerzen kann sie nur bedingt helfen. Wo sie gut helfen kann, sind chronische Schmerzen, chronische Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne, Neuralgien, Polyneuropathien. Im Prinzip die meisten Formen von Schmerzen sind natürlich chronische Schmerzen. In Deutschland leiden insgesamt etwa 12 Millionen Menschen an Schmerzen, die meisten davon an chronischen Schmerzen.
Sie leiten die Klinik für Naturheilkunde und integrative Medizin in Essen. Vor 2 Wochen ein großer Titel im Spiegel, wie gefährlich Homöopathie ist. Und diese Woche dann im Stern ein großer Titel, neue Wege aus dem Schmerz. Das ist für die Leser sehr verwirrend, weil man gar nicht einordnen kann, was kann die Naturheilkunde jetzt und was kann sie überhaupt nicht. Also haben Sie da einen Leitfaden? Sie stehen natürlich der Naturheilkunde offen gegenüber, aber auch der Schulmedizin.
Ja gut, ich bin ja Schulmediziner, ich bin Internist, Nephrologe und Arzt für Intensivmedizin. Ich kenne fast alle schulmedizinischen Verfahren aus dem FF und ich kenne die Vorzüge und ich kenne auch die Schwachstellen. Und von daher kann man sehr gut kombinieren, Schulmedizin und Naturheilkunde. Zu dem Spiegelartikel, das ist wurde ja viel diskutiert. Es ist insgesamt, da ist man sich jetzt sicher, eine ganz gezielte Fehlinformation der Bevölkerung von einer Gruppierung, den sogenannten Skeptikern, zu der auch die Frau Hackenbroich gehört, die Hauptautorin und eben 8, 9 andere, die jeweils zitiert werden in anderen Positionen, als Patient, als Experte, als medizinischer Experte. Und unterm Strich kann man sagen, dass alle dieser fundamentalistischen, antinaturkundlichen Gruppierung angehören. Was ihm vorzuwerfen ist im Artikel, dass er Therapien wie Edelsteintherapie, für die es jetzt keine Evidenz gibt, mit Akupunktur und Yoga gleichsetzt. Und das ist eben unseriös.
Aber widersprechen Sie beispielsweise der Darstellung, dass es keinen Nachweis für Globuli und deren Wirksamkeit gibt in der Homöopathie?
Gut, der Homöopathie kann man im schlimmsten Fall vorwerfen, dass sie eine Placebotherapie ist. Und es gibt auch Studien, dass das Setting der Homöopathie sehr wirksam ist. Es gibt einen sehr bekannten Placebo-Forscher, den Winfried Rief, Ordinarius in Marburg, der jetzt kürzlich in der Süddeutschen Artikel geschrieben hat, dass ein Placebo ein ideales Medikament sei, weil es keine Nebenwirkungen macht und im Idealfall wirkt. Und von daher ist es nicht nachvollziehbar, warum auf der Homöopathie so rumgehackt wird. Und sie ist in vielen Fällen wirksam, macht keine Nebenwirkungen und ist im schlimmsten Fall eben Placebo.
Aber auf dem Deutschen Ärztetag wurde ja diskutiert, ob man diese Zusatzbezeichnung Homöopathie streichen solle, weil man ansonsten auch einfach Gesundbeten darunter schreiben könne.
Ja gut, dieser Antrag wurde von den Skeptikern gestellt, von einer Frau Professor Schöne-Seifert aus Münster, die eben eine Gruppierung von 17 Laien und Ärzten anführt, die eben sich diesem Ziel verschrieben hat. Aber es ist interessant zu wissen, dass es alles aus einer Richtung kommt und dass es eine gezielte Fehlinformation ist. Also, dass die Homöopathie eventuell Placebo-Therapie ist, dagegen kann man im schlimmsten Fall nichts sagen. Aber dass alle anderen Therapien in einen Topf geworfen werden, das trifft nicht zu.
Ist es denn ein Kampf zwischen Schulmedizinern und Alternativmedizinern, der öffentlich ausgetragen wird und die Patienten müssen darunter leiden?
Also ich spreche nicht von Alternativ, sondern von seriöser oder moderner Naturkunde und Komplementärmedizin, was doch etwas anders ist. Gut, dass Patienten müssen darunter leiden, da gebe ich Ihnen völlig recht. Und ein Kampf ist es sicherlich nicht von Seiten der Naturheilkunde-Fraktion. Das Spannende daran ist, dass mittlerweile die Evidenz für naturheilkundliche Verfahren so gut ist, dass in vielen Fällen Leitlinien sind, dass nicht mehr darüber diskutiert wird, dass naturheilkundliche Therapien so natürlich und nebenwirkungsarm sind, sondern dass es wissenschaftliche Daten dafür gibt, dass Akupunktur wirkt bei Rückenschmerzen, bei Kopfschmerzen, dass Yoga die beste Therapie gegen chronische Rückenschmerzen ist, dass sie wirksam ist bei Depressionen. Das ist auch der Grund, warum so viele Yoga machen. Und gerade jetzt wird quasi eine gegenläufige Fraktion sehr aggressiv und argumentiert unseriös.
Aber in der Naturheilkunde gibt es natürlich auch große Umsätze. Das sind Hunderte von Millionen. Deswegen gibt es vielleicht auch gerade viele Befürworter.
Das ist natürlich nicht die Naturheilkunde, sondern es ist teilweise auch unseriöse Alternativmedizin. Das sind Dinge, die Heilpraktiker teilweise durchführen. Wir alle kennen ja den Fall von der holländischen Grenze, wo ein Heilpraktiker drei Menschen getötet hat durch Gabe von nicht evidenzbasierten Krebsmitteln. Aber die seriöse, moderne Naturkunde, das ist keine Cash-Cow. Damit verdient man nicht viel Geld, aber man kann sehr vielen Menschen dadurch helfen.
Sie arbeiten mit Patienten, die an chronischen Schmerzen leiden, nach dem Motto, so wenig Medikamente wie nötig, so viel Selbsthilfe wie möglich. Wie kann die Selbsthilfe aussehen?
Die Selbsthilfe ist ganz wichtig. Wir vermitteln den Patienten direkt die Fähigkeit, selber auf sich zu achten und in bestimmten Situationen möglichst viel selbst zu tun, bevor eben ganz starke Medikamente genommen werden. In dem Sternartikel, den Sie vorhin zitiert haben, der von unserer Einrichtung erzählt, wird eine Patientin, eine Migränepatientin geschildert, die 30 Migräneattacken pro Monat hatte. Und da wird sehr schön auch geschildert, was sie alles gemacht hat, um im Anfall schmerzfrei zu werden. Und sie hatte seit einem Jahr keine Anfälle mehr, weil sie die Selbsthilfe sehr gut praktiziert hat.
Die Menschen, die zu Ihnen kommen, sind natürlich extrem verzweifelt, weil sie so lange leiden. Muss der Leidensdruck so hoch sein, dass ich auch selber bereit bin, überhaupt mein Leben auch zu verändern?
Das ist schon hilfreich, sagen wir so. Es klingt zwar ein bisschen makaber, aber wenn jemand jeden Tag Kopfschmerzen hat und merkt, wenn er täglich meditiert, wenn er mehr trinkt, wenn er Spaziergänge macht, plötzlich keine Migräne mehr hat, der ist natürlich viel motivierter, etwas zu verändern, als jemand, der nur einmal pro Monat ein bisschen Kopfschmerzen hat, der sieht das auch gar nicht ein. Also von daher ist der Leidensdruck schon ein sehr wichtiger Motivator und bei uns sind im Prinzip alle Patienten in so einer Situation. Wir haben jetzt nicht nur Schmerzpatienten, wir haben auch chronisch internistisch Erkrankte mit Darmerkrankungen oder Krebserkrankungen.
Ja, Sie selbst sind Internist, Sie sind Intensivmediziner. Die Schulmedizin hat lange eine alternative Medizin oder auch die Natur Naturheilkunde für sich ausgeschlossen. Ist das gerade ein neues Bewusstsein, was da in der Medizin entsteht?
Es gibt bei vielen, hauptsächlich jüngeren Kollegen, ein neues Bewusstsein. Also wir haben wöchentlich Anfragen von Einrichtungen, die eben Ähnliches machen wollen, wie wir an den Kliniken Essen-Mitte, die eben Naturheilkunde einführen wollen. Aber interessanterweise gibt es eine kleine Fraktion von ganz entschiedenen Gegnern, die unwissenschaftlich argumentieren und auch nicht zufriedenzustellen sind mit Evidenz, also mit wissenschaftlichen Daten über die Wirksamkeit naturheilkundlicher Verfahren.
Welche wissenschaftlichen Daten können Sie denn nennen? Beispiele, die eben die Wirksamkeit effektiv nachgewiesen haben?
Also wir machen ja sehr viele Studien. Ich habe einen Lehrstuhl an der Universität Duisburg-Essen. Wir haben allein fast 90 Studien in den letzten 5 Jahren zum Thema Schmerztherapie veröffentlicht, dass zum Beispiel Yoga sehr wirksam ist bei chronischen Rückenschmerzen. Das ist wahrscheinlich bei chronischen, unspezifischen Rückenschmerzen eine der wirksamsten Therapien, vor allem auch etwas, was der Patient selber durchführen kann. Und wir wissen ja, dass mittlerweile etwa 3 Millionen Menschen in Deutschland Yoga praktizieren und viele davon haben Rückenschmerzen oder leiden unter Depressionen, weil Yoga auch sehr wirksam ist gegen Depressionen.
Rückenschmerzen ist sowieso der Schmerz Nummer 1 in Deutschland vermutlich, oder?
Rückenschmerzen ist der Schmerz Nummer 1 in Deutschland. Etwa 25% der Deutschen leiden unter Rückenschmerzen.
Wie ist das verteilt auf die Geschlechter? Ist das gleich bei Männern
und Frauen? Sind etwas mehr Frauen als Männer.
Woher kommt das? Müssen wir schwerer tragen?
Ich glaube, dass Frauen ein anderes Schmerzempfinden haben, ertragen zwar mehr, aber melden sich auch in der Regel früher, dass sie Schmerzen haben.
Aber nochmal festzuhalten, es betrifft die chronischen Schmerzen.
Es betrifft die chronischen Schmerzen.
Beim Hexenschuss kann es nicht helfen.
Beim Hexenschuss hilft jetzt nicht Yoga, da helfen dann vielleicht eine Akupunktur oder eine Manualtherapie. Aber die Domäne ist natürlich in erster Linie der chronische Schmerz, weil eben die Alternativen zur konventionellen Behandlung häufig sehr nebenwirkungsbelastet sind.
Kann Naturkunde mehr als nur sanft sein? Sie sind ein Pionier in der integrativen Medizin. Wie sind Sie denn eigentlich als Internist und Intensivmediziner von der Schulmedizin auch zur integrativen Medizin gekommen? Was war da der Auslöser?
Ja, das ist schon ganz lang her. Ich hatte vor 35 Jahren auf einer Party eine junge Frau kennengelernt, eine Sinologiestudentin, die dann meine Freundin wurde und jetzt meine Frau ist. Und die sagte mir kurz, nachdem wir uns kennengelernt haben, sie geht jetzt für 2 Jahre nach China und hat ein Stipendium nach China. Und dann habe ich mich kurzerhand entschlossen, mitzugehen und war dann eben einige Zeit in China und habe dann eine Medizin kennengelernt, die für mich völlig absurd war am Anfang, eben die Akupunktur in dem Fall. Und aber so kam ich letztendlich drauf und habe mich dann intensiver damit beschäftigt und habe Gefallen dran gefunden und habe quasi neben meiner konventionellen Ausbildung an der Universitätsklinik in Freiburg, die damals Elite-Universität war, und an der Scripps-Klinik in San Diego, also auch an einer der weltbesten Forschungsinstitute, habe ich mich parallel dazu immer mit Naturkunde beschäftigt.
Und von diesem ersten absurden Eindruck, wie sind Sie dann überzeugter Naturheilkundler geworden?
Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar, ich war sehr lange auf einer Station in der Uniklinik in Freiburg, die Patienten mit unklaren Schmerzen untersucht hat. Es war eine rheumatologische Station und viele von denen hatten Rheuma oder andere immunologische Erkrankungen, aber war auch eine Gruppe dabei von Patienten, die hatten seit vielen Jahren Schmerzen. Und bei denen wurde dann Rheuma festgestellt und sie sagten dann ja, dass sie aber 20 Jahre lang sich naturkundlich behandeln ließen und dass es eigentlich ausgereicht hat, nur jetzt geht's nicht mehr. Und das fand ich spannend. So, meine Kollegen haben sich darüber eher lustig gemacht, aber ich fand es interessant, dass es möglich sein konnte, offensichtlich eine rheumatische Erkrankung auch naturkundlich zu behandeln und habe mich dann intensiver damit beschäftigt und das machen wir jetzt. Wir behandeln auch Rheumapatienten naturkundlich und wenn es gar nicht mehr geht, anders geht, dann auch schulmedizinisch.
Aber was war dann der Punkt bei diesen Patienten, dass die Naturheilkunde eben nicht mehr helfen konnte? Ist dann der Punkt, Naturheilkunde ist nur sanft, sie kann eben nicht mehr?
Also wenn ein bestimmter Grad an Erkrankung überschritten wird, dann ist dann die Schulmedizin sicherlich wichtig und sinnvoll. Aber im vorherigen Verlauf war es zumindest bei den Patienten, die ich damals kennengelernt habe, ausreichend naturkundig zu behandeln. Jetzt haben wir uns quasi auf Patienten spezialisiert, die konventionell ausreichend oder nicht mehr weiter behandelt werden können.
Wie aufgeschlossen sind denn die Schulmediziner der Naturheilkunde gegenüber?
Das Unterschied, die Jungen sind sehr aufgeschlossen, vor allem die jungen Ordinarien an den Universitäten, ist eine völlig andere Generation als noch vor 20 Jahren. Und die jungen Niedergelassenen sind auch sehr aufgeschlossen. Es gibt natürlich noch Ältere, die da eher zurückhaltend sind. Aber das ändert sich langsam, weil natürlich die Bevölkerung sehr positiv dem Ganzen gegenüber eingestellt ist. Und die Studienlage immer eindeutiger wird, dass es eine Vielzahl von naturheilkundlichen Therapien gibt, die sehr wirksam sind.
Endlich schmerzfrei und wieder gut leben, heißt das Buch, was gestern erschienen ist, von Professor Gustav Dobosch, unser Gast heute in SWR1 Leute. Da beschreiben Sie auch, wie Sie 1999 Ihre Klinik für Naturheilkunde und integrative Medizin in Essen eröffnet haben. Und Sie haben dann nach Beweisen gesucht für die Naturheilkunde und da hat jemand Ihnen gesagt, machen Sie das an ganz besonders harten Fällen. Was war das für eine Geschichte?
Ja. Unsere Klinik war ja damals Modellklinik des Landes Nordrhein-Westfalen, initiiert von Johannes Rau seinerzeit. Also auf hohem politischen Niveau wurde es quasi durchgewunken. Allerdings kamen dann keine Patienten, weil natürlich die Zeit noch nicht reif war. Die Universität hat auch noch eine Zeit gebraucht, um sich daran zu gewöhnen. Und als wir unsere Eröffnungsveranstaltung hatten, hatten wir Herbert Benson eingeladen, den Leiter der Mind Body Medical Institutes in Harvard, der die Mind Body Medizin entwickelt hat, und mit ihm lange geredet, welche Patienten wir denn behandeln sollen. Und vor allem, es ging um Schmerzpatienten, Migränepatienten, und er hat uns einen wichtigen Tipp gegeben, hat gesagt, take the worst.
Und das haben wir Härtefälle.
Die Härtefälle, und das haben wir seither gemacht. Wir haben Patienten mit Rückenschmerzpatienten, die berentet werden sollen oder trotz maximaler Morphiumtherapie maximale Schmerzen haben. Wir haben Migränepatienten mit 20, 30 Migräneattacken. Wir haben viele Rheumapatienten, Patienten mit chronischen entzündlichen Darmerkrankungen, die quasi die konventionelle Medizin durchhaben. Und diesen Patienten können wir in vielen Fällen sehr gut helfen, weil die natürlich sehr motiviert sind, selbst was zu tun.
Ja, das waren Patienten, die andere Ärzte schon aufgegeben hatten. Welche Beweise haben Sie jetzt für Ihre Naturheilkunde dort gefunden? Wann ging es den Patienten besser? Was haben Sie mit ihnen gemacht?
Gut, da muss man den Einzelfall betrachten, aber grundsätzlich kann man sagen, dass Patienten, die selbstwirksam werden, das heißt, die anfangen, selber etwas zu tun für ihre Gesundheit, dass sie anfangen zu meditieren, Yoga betreiben, sich anders ernähren. Gerade bei Rheuma spielt die Ernährung eine ganz wichtige Rolle, dass sie sich fleischarm ernähren, eventuell zwischendrin immer wieder fasten, dass diese Patienten sehr profitieren. Und da ist es natürlich so, dass die Patienten, deren Leidensdruck am größten ist, dass die halt viel motivierter sind, täglich was zu verändern in ihrem Leben.
Veränderung kostet dabei immer Energie und Überzeugung. Wie schaffen Sie das, die Menschen, die in Not sind, die wissen das natürlich, aber es wäre ja auch gut, grundsätzlich etwas anzuregen, dass so ein chronischer Schmerz erst gar nicht kommt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben ja das sogenannte Mind-Body-Medizin-Konzept oder im klassischen Naturkundlichen heißt es Ordnungstherapie oder auch Lebensstilveränderung. Keiner ändert gerne sein Leben, es sei denn, dass er unter Druck steht. Das heißt, dass es ihm schlecht geht, und wir sind eine Akutklinik und kombinieren quasi in der Akutklinik ein Konzept der Lebensstilveränderung, und Menschen, die in einer akuten Not sind, haben ein viel höheres Interesse, etwas zu verändern in ihrem Leben. Und das ist letztendlich ein Geheimnis, warum in vielen Fällen die Lebensstilveränderung umgesetzt wird, durchgesetzt wird, und viele Patienten können dann auch noch in der Tagesklinik weiter betreut werden.
Vorbeugen ist besser als Nachsorgen. Sie machen gerade eine Studie mit der Universität Duisburg-Essen an Schülern in Solingen. Und da geht es genau auch um dieses Thema Vorbeugen. Wie sieht die Studie aus?
Genau, Hintergrund der Studie, das sind 21 Grundschulen in Solingen, machen wir mit einer Schulrätin, mit Daniela Körber zusammen. Da geht es darum, die Lehrer in einem Zeitalter der Inklusion fit zu machen und ihnen eine dickere Haut letztendlich zu ermöglichen, dass sie mit behinderten Schülern, mit immer häufiger zunehmenden Quereinsteigern und mit ganz viel schwierigen Situationen zurechtkommen müssen. Da ist es wichtig, dass die Lehrer selber fit sind. Und diese Lehrer in 21 Grundschulen, die haben gelernt zu meditieren in einem mehrwöchigen Kurs, jeweils 2 Stunden pro Woche. Und haben danach angefangen, mit den Schülern vorm Unterricht zu meditieren. Das waren Grundschüler, also zwischen 6 und 8 Jahre alt. Und mit insgesamt 1000 Grundschülern. Das ist die größte Studie dieser Art, die weltweit durchgeführt wurde. Und die Ergebnisse waren ganz spannend. Die Schüler konnten sich besser konzentrieren. Das Sozialverhalten hat sich gebessert. Also die Spannungen innerhalb der Schule, innerhalb der Klasse haben deutlich abgenommen. Und die Schüler hatten ein höheres Gesundheitsverständnis für sich selbst. Also die Schüler haben extrem profitiert davon und die Lehrer auch. Und momentan wird überlegt, das Ganze auf ganz Deutschland zu übertragen.
Es ist letztendlich auch ein Wandel im Bewusstsein, der da stattfindet. Es kommen ganz viele Fragen rein von den SWR1-Hörern, die wollen wir auch mit reinnehmen. Von Esther Deschner zum Beispiel aus Göppingen. Sie möchte wissen, gibt es wirkungsvolle Naturheiltherapien für Fibromyalgie? Das ist eine Erkrankung, die viele vielleicht im Zusammenhang mit Lady Gaga auch schon wahrgenommen haben. Was ist für eine Erkrankung?
Fibromyalgie wird auch Weichteilrheumatismus genannt. Das sind ganz bestimmte Stellen im Körper, sind druckschmerzhaft. Viele Patienten werden ursprünglich vom Rheumatologen oder vom Orthopäden behandelt und sie leiden sehr darunter, dass sie nicht ernst genommen werden, weil es häufig als psychosomatische Erkrankung abgetan wird. Wir behandeln sehr viele Patienten mit Fibromyalgie, auch erfolgreich. Und gerade auch bei der Fibromyalgie ist es wichtig, dass die Patienten selber aktiv werden. Ernährung spielt eine sehr wichtige Rolle, Bewegung spielt eine wichtige Rolle. Yoga ist wichtig, Yoga ist auch in den Leitlinien. Zusammen mit Bewegung und auch Meditation ist sehr wichtig. Und bei Lady Gaga war der Fall, dass sie musste insgesamt 10 Konzerte abbrechen, weil die Schmerzen so unerträglich waren. Und wir haben sehr viele Patienten, denen es so geht. Und die interessanterweise leiden die Patienten am meisten darunter, dass sie von ihren behandelnden Ärzten und Orthopäden nicht ernst genommen werden und eben die Schmerzen bagatellisiert werden, obwohl die sehr ausgeprägt sind. Und viele Patienten profitieren davon sehr.
Viele Patienten greifen aber auch zu Schmerzmitteln und werden abhängig. In den USA sinkt deshalb schon die Lebenserwartung. Gustav Dobosch, Sie haben sich mit Schmerzmitteln intensiv beschäftigt. In Amerika sinkt seit 2 Jahren die Lebenserwartung. Schmerzmittel sind schuld. Inwiefern?
Das sind vor allem Opioide, also morphiumhaltige Schmerzmittel. Es hat eine lange Vorgeschichte, über 30 Jahre etwa, auf die wir jetzt nicht eingehen können, aber auf alle Fälle ist von einer Firma, die auch mittlerweile zu 600 Milliarden Euro Dollar Strafe verurteilt wurde, systematisch Fehlinformationen gestreut worden weltweit. Unter anderem, dass Schmerzmittel, also Opioide, nicht abhängig machen, wenn jemand unter Schmerzen leidet. Diese Aussage stimmt nicht, aber die wurde quasi über Jahrzehnte allen Ärzten vermittelt. Mit der Konsequenz, dass sehr leichtfertig Opioide verordnet wurden, mit der Konsequenz, dass mittlerweile in den USA ca. 300.000 Menschen dran verstorben sind und jedes Jahr momentan 40.000 Menschen dran sterben, an den Nebenwirkungen von Opioiden, die fälschlicherweise verordnet wurden.
Jetzt lässt sich das amerikanische Gesundheitssystem nicht mit dem deutschen vergleichen. Sehen Sie dennoch Gefahren auch für Deutschland?
Also gerade Forscher aus der Charité, ein Christian Stein, Professor von der Charité, hat in einem Beitrag analysiert, dass der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland mittlerweile genauso hoch ist wie in den USA. Das System ist aber anders. Es wird viel strenger kontrolliert in Deutschland. Deswegen haben wir momentan noch nicht so ein Problem wie in den USA. Aber es kann durchaus sein, dass es in Deutschland auch auftritt. Und das war letztendlich auch ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil in vielen Fällen, in denen Patienten Opioide bekommen, naturerkundliche Verfahren die bessere Alternative wären.
Ja, und Sie weisen auch darauf hin, bei den Schmerzmitteln gibt es dann ganz besondere Inhaltsstoffe, auf die man auch achten kann. Welche sind das zum Beispiel?
Gut, es gibt natürlich die opioidhaltigen Schmerzmittel, aber auch nichtstödale Antiphlogistika. Das sind die Rheumamittel, die dann wiederum Magengeschwüre verursachen können, Herzprobleme verursachen können oder Nierenprobleme sogar verursachen können. Ich bin ja selber ein Nephrologe. Zu der Zeit waren etwa 1/3 aller Dialysepatienten Schmerzmittel induziert. Dialysepatienten, heute sind es weniger, weil die bestimmte Medikamente vom Markt genommen wurden. Aber mit Schmerzmitteln ist sehr vorsichtig umzugehen, vor allem bei chronischen Schmerzen. Und die Leitlinien sprechen davon, dass nicht länger als 6 Wochen höchstens Schmerzmittel gegeben werden sollen und dass man in der Zwischenzeit eben andere Lösungen gefunden hat. Haben sollte.
Problem sind natürlich die Ärzte, die diese Schmerzmittel verschreiben. Was sagen Sie da? Was wäre die Lösung?
Ja gut, es ist häufig aus Unwissenheit verschreiben sie diese Medikamente, weil es natürlich auch der einfachste Weg ist. Und die müssen sich einfach in der naturerkundlichen Schmerzmedizin weiterbilden lassen. Ein neues Fach, das wir mit etabliert haben. Und die naturkundige Schmerzmedizin sorgt eben dafür, dass in vielen Fällen auch schwere Schmerzen, chronische Schmerzen besser behandelt werden können als durch starke Medikamente.
Da passt vielleicht auch die Hörerfrage von Christopher Kind aus Waiblingen. Der möchte nämlich wissen, ob bei Ihnen in der Klinik denn medizinisches Cannabis für die Schmerztherapie verwendet wird. Wäre das eine Alternative?
Also ein ganz spannendes Thema mit dem medizinischen Cannabis. Wir verwenden es momentan nicht, weil wir einfach genügend andere Möglichkeiten haben. Aber Deutschland, das Ganze hängt natürlich mit der Gesetzgebung zusammen. Deutschland hat das liberalste Cannabisgesetz weltweit. Allerdings weiß man noch nicht genau, bei welchen Erkrankungen Cannabis wirksam ist. Es gibt noch zu wenig Studien, deswegen kann es jetzt momentan relativ bei vielen Erkrankungen gegeben werden. Der formelle Weg ist relativ mühsam, relativ aufwendig, das muss der Hausarzt erledigen. Viele Patienten sind davon angetan, manche sind eher zurückhaltend, weil die Nebenwirkungssituation noch nicht so genau geklärt ist.
Professor Dobisch, eine Runde haben wir noch. Wir wollen Sie persönlich auch noch näher kennenlernen. Sie haben eine spannende Biografie. Ihr Vater war Konditormeister, flüchtete aus Bratislava nach Baden-Württemberg. Ihr Weg in die Medizin ging über Umwege. Erstmal haben Sie Zahntechniker gelernt. Das lag Ihnen gar nicht so richtig. Wie ging es dann zur Medizin?
Also ich habe Zahntechniker gelernt, weil ich eigentlich Zahnmedizin studieren wollte. Aber dann hatte ich mich dann doch anders entschieden, wollte Medizin studieren. Aber aus der Zahntechnik habe ich viel behalten. Und zwar habe ich gelernt, mit Gold umzugehen und habe mein Hobby daraus gemacht und mache Schmuck. Ja, und irgendwann habe ich dann angefangen, Medizin zu studieren. Hatte auch eine längere Wartezeit, aber habe da viel spannende Sachen gemacht in der Zwischenzeit.
Dann gab es im ersten Semester gleich eine Situation, dass Sie selbst zum Patienten wurden. Sie hatten sich mit Hepatitis B infiziert.
Genau, ich habe im Krankenhaus gearbeitet als Pfleger und hatte mich da einem Patienten angesteckt, hatte dann eine Hepatitis B. Und es war für mich das erste Mal, dass ich im Krankenhaus war. Und ich hatte dann für sich zwei interessante Erfahrungen daraus gemacht. Ich hatte, als ich ins Krankenhaus kam, hatte ich einen Jugendstil-Anhänger, den ich selber modelliert hatte. Und dann kam der Arzt rein und ich habe mich relativ unwohl gefühlt. Dann kam der auf mich zu und sagte, was haben Sie für einen tollen Anhänger?
Und das hat Ihnen Auftrieb gegeben? Was hat es mit Ihnen gemacht?
Ach, ich habe mich gesehen gefühlt durch ihn. Da haben wir uns eine Weile drüber unterhalten, dass ich ihn selber gemacht habe. Und ich habe heute noch ein positives Gefühl ihm gegenüber.
In der Genesung gab es dann einen Wendepunkt, einen ganz schlimmen.
Genau, der behandelnde Arzt, der ging dann irgendwann im Urlaub. Der Verlauf war an für sich ganz normal. Aber ich bin am Schluss punktiert worden, eine Leber punktiert. Und da kam dann raus, dass ich eine chronisch aggressive Hepatitis mit Übergang in die Leberzirrhose hätte. Und aber nicht der Behandlerarzt hat mir das mitgeteilt, sondern ein anderer, ein relativ wortkarger und nicht besonders sympathischer Arzt. Und dem hatte ich dann gefragt, was das bedeuten würde. Ich hatte damals noch nicht so viel Erfahrung mit der Medizin und sagte, das heißt, dass Sie in 5 Jahren eine Leberzirrhose haben. Und ich habe mich schlagartig sterbenskrank gefühlt, als dann mein Favorite-Arzt wieder zurückkam, hat er den Befund gelesen, hat gesagt, das kann nicht sein, hat mir empfohlen, mich nochmal biopsieren zu lassen, hat sich rausgestellt, dass es eine Verwechslung war und dass das ganz normal ausgeheilt ist und alles wieder gesundet ist. Aber da habe ich doch zwei Dinge gelernt, wie doch der persönliche Kontakt wichtig ist am Anfang. Werde ich selber noch.
Das Gespräch so wichtig, ja, und auch ein Bestärken, um das eigene Heilen dann auch vielleicht anzuregen.
Es ist ganz wichtig für den Arzt, aber auch für den Patienten. Und was eben auch wichtig ist, was der Arzt mit seinen Worten anrichten kann. Mit seinen unüberlegten Worten, und das sind heutzutage Nocebo-Effekte, damit werden wir ganz häufig konfrontiert, dass Patienten sich darüber beschweren, dass die Art und Weise, wie die Ärzte mit den Patienten gesprochen haben, dass die an für sich noch schlimmer waren als die Krankheit selber.
Und wenn Sie es jetzt im Rückblick beurteilen, diese Erfahrung, die Sie damals gemacht haben, wären Sie ansonsten so ein gewissenhafter Arzt geworden, wenn Sie nicht selbst dieses Erlebnis auch als Patient gehabt hätten?
Gut, das kann man natürlich jetzt nicht 100% sagen, aber es war ein wichtiges Erlebnis für mich und ich versuche auch bei jedem Patienten eine persönliche Beziehung herzustellen.
Wie machen Sie das?
Haben Sie eine Strategie? Soll ich aus dem Nähkästchen plaudern? Also,
wir haben noch 40 Sekunden.
Ja, gut, wenn ich ins Patientenzimmer reinkomme, schaue ich, was für Bilder da stehen und rede einfach mit Patienten über Dinge, die sie offensichtlich bewegen. Oder ganz, ganz wichtig, Tattoos. Also ich lasse mir mal erklären, was die Tattoos bedeuten. Und für viele Menschen haben die Tattoos eine ganz wichtige Bedeutung im Leben, sonst würden sie sich das nicht anfertigen lassen. Und da sind schon ganz spannende, ganz nette Gespräche daraus entstanden.
Dann darf ich Sie gerade noch fragen, was Sie sich denn im Laufe der Sendung auf Ihre Hand geschrieben haben. Da entdecke ich nämlich gerade ein Wort.
Handy habe ich draufgeschrieben, dass ich mein Handy nicht vergesse, dass ich da hinten hingelegt habe.
Das haben Sie in die Ecke geschmissen, als es laut wurde. Gut, also Handy packen Sie ein. Ich sage Dankeschön für den Besuch in SWR1 Leute, Professor Gustav Dobisch.
Vielen Dank.
Eins gehört.